Könnt ihr mich hören? Könnt ihr den Heiligen Geist auch hören? Sehr gut geantwortet. Zeigt sich, ne? Zeigt sich noch. Ja, wir machen so gut wie nahtlos weiter. Heute mit unserem Thema über den Römertopf, über die geistlichen Rezepte aus dem ersten Brief des Neuen Testamentes. Was habe ich hier irgendwie? Ne, ist alles richtig. Okay, kommen wir. Jetzt geht er. Kommen wir zum zweiten Teil aus dem dritten Kapitel. Römer 3, Verse 9 und 10. Paulus fragt: Was sagen wir denn nun? Was für eine Schlussfeststellung haben wir hinsichtlich des Gesetzes der Juden? Die Juden waren aufgrund der Fähigkeit, Gott zu erkennen, einen Schritt weiter. Wir haben verschiedene Erkennungsmerkmale oder Erkenntnislevels, um es mal so auszudrücken. Wir haben das Level der Intuition. Das sind die blanken Heiden, die von religiösen Dingen überhaupt keine Ahnung haben. Und rein oberflächlich betrachtet, haben die eine weitere Distanz zu Gott als die Juden. Denn die Juden haben schon im Alten Testament den vorgeschattet, den Christus, der durch das Evangelium kommen wird. Christus ist alleine schon aus den Schriften des Alten Bundes erkennbar. Und wenn dann diese neuen Informationen dazukommen, dann sollte es eigentlich leicht sein, den Sprung zu machen. Aber obwohl sie ihn vor ihren Augen gesehen haben, sowohl als er damals gekommen ist, als auch in der Verkündigung des Evangeliums, haben sie ihn abgelehnt. Und trotzdem spricht Paulus immer wieder von Vorzügen. Und der erste Teil, den wir uns gestern angesehen haben, der beschäftigte sich mit den Vorzügen der Erkennbarkeit. Das haben sie zwar abgelehnt, aber dieser Vorzug war eindeutig da. Und jetzt kommt er auf den Vorzug zu sprechen, ob denn das, was sie machen, nicht doch noch irgendwie bei Gott anerkannt wird. Weil die blanken Heiden, sagen wir mal, in der Zeit zwischen 50 und 150 nach Christi, die hatten den Götzenkult, die hatten Jupiter, die hatten Zeus, die Germanen hatten Odin, heute haben sie es wieder, ne? Du siehst immer wieder irgendwelche Leute rumrennen, Odin statt Jesus und solche Geschichten. Also in Bezug auf das Gerettetwerden haben sie nicht vielleicht doch irgendeinen Vorteil gegenüber den blanken Heiden, die in irgendwelchen Kulten liegen und mittlerweile wieder drin sind. Und so eröffnet er auch die Frage in Vers 9. Wie sehen wir das? Was sollen wir dazu sagen? Was sagen wir denn nun? Haben, interessant, dass er auch sagt, wir, haben wir Juden einen Vorzug? Ich sag's euch, gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden sowie Griechen, mit Griechen ist alles, was nicht jüdisch ist, gemeint. Man kann auch sagen Juden oder Europäer, Juden oder Restwelt. Wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Wie denn geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht ein einziger. Keiner. Auch ihr nicht. Auch wenn ihr das Gesetz so gut versucht zu halten wie möglich. Das scheint sich jetzt in Versen 1 und 2 zu widersprechen. Weil da ist ja von Vorzügen die Rede, die die Juden haben. Viel haben die Juden nun einen Vorzug. Und dann sagt Paulus in den Versen 1 und 2, ja, das haben sie in jeder Weise. Aber nur auf der Ebene der Erkennbarkeit Gottes. Da haben sie einen Vorzug. Es ist den Juden leichter, Gott in seinem Wesen zu erkennen, mit dem Wissen und mit den Handlungen des Alten Bundes im Vergleich zu den Heiden. Aber in Bezug auf Gerechtwerden, auf Heilwerden, auf Erlöstwerden, haben sie überhaupt keinen Vorzug. Weil Paulus die ganze gesamte religiöse Leistung eines religiösen Juden, und wir dürfen mit Klammern hinzufügen, eines religiösen Menschen für bedeutungslos erklärt. Warum ist das so? Weil sie alle unter der Sünde sind. Nützt ihnen das Gute, was sie tun, gar nichts. Ich könnte vielleicht zwei Beispiele sagen. Eins, ein ganz leichtes. Wir kennen die Geschichte von Adam und Eva. Wir wissen nicht, wie lange sie im Paradies gelebt haben, aber offensichtlich haben sie vor dem Sündenfall nichts Böses getan. Und dann kam dieser eine Sündenfall, das war rein oberflächlich betrachtet, nur der Griff nach der verbotenen Frucht. Eine Aktion von, wer will das ausrechnen, aber vielleicht von einer oder zwei Minuten, ne? Mit dem Fruchtsehen, mit der Diskussion, mit dem Überlegen und dann dieser finale Entschluss, ich mach's doch. Und diese eine Sekunde im Verhältnis zu der Zeit vorher erklärt alles für bedeutungslos. Vielleicht haben sie jahrelang im Garten Eden gelebt und haben jahrelang genau das gemacht, was Gott getan hat. Und dann kam diese eine Minute und diese eine Minute streicht die ganzen Jahre durch. Und so ist der Jude in seiner religiösen Bemühung zwar jemand, der Gott zeigen will, dass er ihm dient, aber durch die Sünde, die er tut, wird alles für bedeutungslos erklärt. Alles, was er gemacht hat. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Es gab 1946 die Nürnberger Prozesse. Dort wurde die Nazi-Vergangenheit aufgearbeitet, überall. Und da gab es einen Fall von einem Angeklagten, nicht 46, sondern dann schon später in den 60ern hat man ihn aufgegriffen. Man konnte ihm eine große Mitschuld an der Deportation von Juden nachweisen. Und er hat Folgendes im Gericht ausgesagt. Er hat gesagt, ja, das, was Sie mir hier vorwerfen, das ist zwischen 1942 und 1945 geschehen. Ich persönlich habe keine Pistole gezogen. Ich persönlich habe aber die Unterschrift für die Deportation gegeben. Es liegt in meinem Verantwortungsbereich, dass die Züge dann in die Konzentrationslager gefahren sind. Und ich bin schuldig. Und jetzt kommt der Punkt. Aber mich hat so die Reue gepackt, dass ich anschließend mich ganz massiv für soziale Gerechtigkeit in meinem Umfeld eingesetzt habe. Ich habe Armenspeisungen durchgeführt. Ich habe für die Welthungerhilfe in Afrika gespendet. Ich habe alles Mögliche getan, um ja nicht um mein Gewissen zu beruhigen, um zu zeigen, dass ich ein guter Mensch bin. Was müsste ein Richter in den 60er Jahren machen? Müsste er ihm sagen, Sie sind verantwortlich für die Deportation von Juden, aber Sie sind ein guter Mensch, weil Sie anschließend, geprägt durch die Reue dieser Tat, so viel Gutes getan haben der Menschheit, ich werde Sie freisprechen? Nein. Der Vorwurf des Mordes oder zumindest der Beihilfe zum Mord, in dem Fall, wenn man es juristisch korrekt ausdrückt, bleibt trotz allem bestehen. Und keine religiöse Leistung, wie intensiv sie auch ist, kann das durchstreichen. Nichts. Weil sie alle unter der Sünde sind. Und dann geht der Apostel Paulus noch weiter. Er sagt in den Versen 11 und 12, da ist keiner, der verständig ist. Und das bei der Einbildung auf die Leistung, auf das Forschen, auf die Tora-Schulen, die sie hatten. Und aus dem massiven sich Auseinandersetzen mit dem Gesetz, wie man es genau einhält, wie man es genau macht. Paulus sagt, da ist keiner, der verständig sei. Das ist so, als wenn man einem Doktor der Medizin sagt, du hast keine Ahnung von Medizin. So ähnlich muss das angekommen sein. Keiner, der verständig sei. Das geht voll auf das intellektuelle Bewusstsein. Keiner von euch versteht es. Da ist keiner, der verständig sei. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Das muss ich mal vorstellen. Sie beschäftigen sich von morgens bis abends mit den rituellen Riten, mit den religiösen Riten des Alten Bundes und Paulus wirft ihnen vor, keiner von euch fragt wirklich nach Gott. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Vers 12. Sie sind alle abgewichen und alle samt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und es sieht so aus, als ob Paulus sie hier komplett niedermacht. Ja. Wow. Also er setzt ihnen den Spiegel vor und sagt, Gott findet nichts Gutes an euch. Wie? Nichts Gutes an uns? Siehst du unsere Leistung nicht? Ja. Siehst du unser Bemühen nicht? Wir sind religiös, vom Zehennagel bis zur Haarspitze, den ganzen Tag unterwegs, mit dem Alten Testament, mit den rituellen Handlungen, mit dem Auswendiglernen, mit dem Forschen. Und du sagst, wir sind unverständlich, wir fragen nicht nach Gott, wir sind verdorben, wir tun nichts Gutes. Wollen wir mal diesen Vorwurf im Einzelfall aufschlüsseln? Paulus sagt im Prinzip nichts anderes wie, ihr habt nichts kapiert. Ihr habt nichts verstanden. Die, die das Gesetz tun, haben hier nichts verstanden, sagt Paulus. Nichts. ihr habt nichts von all dem, was ich euch mitgeteilt habe, im Prinzip begriffen. Ihr habt nichts verstanden, aber gar nichts. Sie, die das Gesetz auswendig lernen, sie begreifen nichts von Gott. Das sind diejenigen, die sich gerühmt haben, alles oder am meisten über ihm zu wissen. Nach dem Motto, viel studiert und doch nichts begriffen. Es ist dann ähnlich wie ein Examen an der Universität, was man macht. Man lernt und lernt und dann bringt man bei dem Examen alles auf den Antwortbogen, schreibt alles korrekt auf, aber man hat den Sinn seiner Aufgabe überhaupt nicht erfasst oder verstanden. Hätten die Juden den Sinn des Gesetzes verstanden, aber Paulus sagt, ihr habt es eben nicht verstanden, dann hätten sie kapiert, dass sie an diesem Gesetz längst hätten irre werden müssen und nach Erlösung zu rufen. Was ist damit gemeint? Das Gesetz hatte die Aufgabe, nicht den Menschen gerecht zu machen. So in der alttestamentlichen Zeit höchstens, um Gott so gerade mal noch von einer Bestrafung abzuhalten, aber nicht um ihn zu erlösen. Das Gesetz hatte die Aufgabe, den Menschen zu zeigen, dass er es nicht einhalten kann und dass er endlich am Gesetz irre wird. Als Jesus den Nikodemus trifft, ja, da gibt es dieses Gespräch und Jesus fragt ihn, du bist ein Lehrer in Israel und du weißt das nicht? Ich sage dir, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann fragt Nikodemus zurück, ja, wie soll denn das möglich sein? Ich kann ja nicht nochmal wieder in den Leib meiner Mutter zurück und wieder auf die Welt kommen. Und dann sagt er, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht, dass du neu werden musst? Oder in anderen Worten ausgedrückt, du bist noch nicht an deinen religiösen Bestrebungen irre geworden? Noch nicht gemerkt, dass du es nicht schaffst? Was will das Gesetz? Das Gesetz will den Menschen zeigen, dass er es nicht einhalten kann. Das Gesetz will dem Menschen bewusst machen, ich kann es nicht schaffen. Ich versuch's und versuch's, aber es fehlt immer noch ein bisschen was. Immer noch reicht's nicht. Aber dann dieser Schrei, ich brauche einen anderen, der mir hilft, der kommt einfach nicht aus dem Herzen des religiösen Menschen heraus. Und das ist genau das, was Gott eigentlich wollte, damit bezwecken wollte. Wisst ihr, und als Jesus kommt, am Anfang seines Wirkens, da macht er, um diesen Schrei aus dem Herzen zu entfesseln, eigentlich nichts anderes, als dieses von Gott gegebene Gesetz aus dem alten Bund noch zu verschärfen. Er wirft den Pharisäern vor und sagt, es ist euch gesagt, ihr sollt Gott lieben und euren Feind hassen. Oder ihr sollt euren Nächsten lieben und dürft aber euren Feind hassen. So sagt es das Alte Testament. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Warum sagt er das? Weil er hören will, dass die Pharisäer ihm antworten, das kann doch keiner. Richtig, von euch nicht. Aber ich kann es. Es ist ähnlich so, das Alte Testament ist vergleichbar mit einer Hochsprunglatte. Ich weiß nicht, wie hoch der Weltrekord im Hochsprung ist. Ich glaube, ist schon 2,50, sind es schon drüber. So knapp um 2,50. Dann war jahrelang was bei 2,41 Meter, mittlerweile sind sie 2,50. Oder nehmen wir Usain Bolt, 100 Meter Lauf. Der aktuelle Weltrekord im 100 Meter Lauf, haltet euch fest, liegt bei 9,58. In Deutschland sind vielleicht nur 3 oder 4 unter 10,0 gelaufen. Und der läuft mal so gerade 9,58 und lächelt noch in die Kamera und macht so. Ne? Ein deutscher Leichtathlet hat mal gesagt, ich weiß nicht, was Usain Bolt genommen hat, aber es muss verdammt gut sein. Also, der Weltrekord liegt bei 9,58. Und die Forderung des Alten Testamentes lautet 9-0. Und sie trainieren und sie machen und sie tun und kommen vielleicht noch ein bisschen runter, kommen vielleicht mal auf 9-4-5, 9-4-2, 9-3-8. Das ist aber das höchste aller Gefühle. Aber die Bemühung ist zu sehen und ist beispielhaft. Ne? Und jetzt kommt Jesus und sagt, 7-5, das ist die Maßnahme. Gott sagt 9,3, ich aber sage euch 7,5. Und dann muss der Aufschrei erfolgen, das schafft doch keiner. Und Jesus sagt, richtig, keiner von euch schafft es, aber ich. werde es schaffen. Durch das, was auf Golgatha passiert. Und ich nehme jeden mit. Ich nehme jeden, der sich auf mich einlässt, auf meine Schultern und laufe die 7-0 nochmal. Aber es geht nur mit mir. Und genau das hatten sie nicht verstanden. Sie hatten nicht verstanden, dass das Gesetz dazu da ist, den Schrei nach Erlösung zu entlocken. Ich, Gott, ich brauche deine Hilfe, denn ich selber kann es nicht. Das hatten sie nicht verstanden. Paulus geht noch einen Schritt weiter und sagt, da ist keiner, der nach Gott fragt. In all euren Bemühungen, in euren stundenlangen Gebetsübungen, fragt ihr nicht nach mir. Ihr macht das, um euch ins Rampenlicht zu stellen. Eigentlich soll Gebet der Ausdruck einer Beziehung sein. Aber Paulus wirft den Juden vor, im Gebet nicht als Fragende aufzutreten, die Gott um Hilfe bitten, sondern als solche, die aufgrund dieser vorgefertigten Gebetsliturgien den Anschein erwecken, schon alles verstanden zu haben. Da ist keine Beziehung, da ist religiöser Betrieb, da ist Leistung. Aber ihr fragt nicht nach mir. Es geht euch nicht um mich, sondern es geht euch darum, von anderen möglicherweise als noch religiöser eingestuft zu werden als der Rest eurer Sippe oder eures Stammes oder was auch immer gefragt ist. Matthäus 22, Vers 29 sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Ihr meint, alles über die Schrift zu wissen, aber das ist das, was ihr eigentlich gar nicht will. Was ihr macht, darum geht es ja gar nicht. Und die Kraft Gottes nehmt ihr nicht in Anspruch, um dadurch gerecht zu werden. Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Ihr habt das nicht richtig verstanden. Paulus setzt fort, er sagt, da ist keiner, der nach Gott fragt, da ist keiner, der Gutes tut. Und es wird auch nichts Gutes daraus werden. Es kommt nicht zu einem guten Ende. Und die Juden, deren Alltagsleben durch religiöse Vorschriften bis ins Kleinste reguliert war, also der Alltag war bis ins Kleinste reguliert, was sie alles tun mussten und lassen sollten, die fragten sich jetzt, tun wir etwa nichts Gutes? Vom Aufstehen bis zum letzten Schritt ins Bett sind wir umgeben und involviert in den Vorschriften der Religion. Es war nichts Gutes im Sinne von rettungswirksam. Es führt nicht zu einem guten Ende. Und in Richtung von und in der Bezug auf Rettungswirksamkeit tut keiner, weder Jude noch Heide, etwas Gutes. Es wird nichts Gutes draus. Gut ist nur einer, und das ist Jesus. Und gut ist nur eine Tat in Bezug auf Heilswirksamkeit. Das Opfer, was er gebracht hat. Die Opfer waren nicht gut. Gut im Sinne von Bemühung, gut im Sinne von Leistung, ja, aber nicht im Sinne von Rettungswirksamkeit. Da gibt es nur eine Sache, die gut war. Und es gab auch nur einen, der gut war. Als der reiche Jüngling zu Jesus kommt, jetzt habe ich gerade einen Hänger drin, auf jeden Fall sagt er, als Jesus mit dem reichen Jüngling spricht, sagt er, was nennst du mich gut? Gut ist nur einer. Guter Meister, was nennst du mich gut? Gut ist nur einer, sagt Jesus, so war es. Guter Meister, sag mir, was ich tun soll. Dann sagt Jesus, was nennst du mich gut? Gut ist nur einer. Damit wollte er auch zum Ausdruck bringen, diese logische Schlussfolgerung, Gott ist gut. Und jedem war offenbar, dass Jesus das auch war, nämlich dieses Gute. Schlussfolgerung, Jesus ist Gott. Ne? Aber er bringt damit zum Ausdruck, nur ein einziger ist gut und das ist Gott. Auch als Person Jesus Christus, als er auf der Erde war. Also, ich habe nichts kapiert. Ihr habt nicht verstanden, worum es im Gesetz eigentlich geht. Nämlich, dass der Schrei der Erlösung aus eurer Seele kommt. Ich kann es nicht, hilf mir. Ihr macht immer noch weiter. Ihr perfektioniert es immer noch mehr. Viel mehr, als das Alte Testament es gefordert hat. Es gab diese über 600 Zusatzgebote, um der Perfektion noch näher heranzukommen. Aber es führt alles zu nichts. Und es geht euch auch dabei nicht um mich. Sagt Gott ihr durch die Worte des Römerbriefs. Es geht euch um euer religiöses Selbstverständnis. Wer ist noch religiöser als der andere? Wer ist noch gesetzlicher als der andere? Und es kommt auch nichts Gutes bei raus. Und dann zieht er den finalen Schlussstrich unter seinem Vorwurf. Habe ich hier gar nicht drauf. Das heißt da, ihr seid allesamt verdorben. Alle, wie ihr da seid, in euren Leistungen, in euren Bemühungen. Ihr seid allesamt verdorben. Und Paulus wird dann später im Römerbrief diese ganze Bemühung, all den Vorwurf, den er jetzt hier an die Juden adressiert, auch auf sich selbst adressieren. Ich war genau in dieser Mühle drinne. Ich war genau in dieser perfektionistischen religiösen Leistung drinne, in diesem Leistungsdruck. Und am Ende muss ich das Fazit ziehen, Römer 7, Vers 18. Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Durch das Evangelium ist mir klar geworden, es war nichts Gutes in mir. Es war der Antrieb, es war das Bemühen, aber es war nicht gut im Sinne von Rettungswirksamkeit. Und aus mir heraus kam es, aber wenn in mir als Mensch nichts Gutes ist, weil ich durch die Sünde verdorben bin, kann keine menschliche Leistung Gott beeindrucken, mich zu retten. Wollen habe ich zwar, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Ja, wenn wir diesen Satz hören, dann regt sich schon Widerspruch in uns, weil wir tun ja auch manchmal etwas Gutes, in Anführungszeichen. Gutes im Sinne von bürgerlichen Maßstäben. Aber in den Augen Gottes ist nur das Gut, was in Christus getan wird und was das, was er gemacht hat, vollkommen vorbehaltslos akzeptiert. Und jetzt zählt er diese Verdorbenheit, sie sind allesamt verdorben, anhand von Einzelbeobachtungen auf, die er findet und die schon mit dem Alten Testament belegt sind. Im Prinzip konfrontiert er die Juden jetzt nicht mit etwas Neuem, sondern er gibt nur wieder, was sich schon irgendwo im Alten Testament findet und zitiert auch das Alte Testament in vielen Weisen und Schattierungen. Worin besteht die Verdorbenheit eures Wesens? Römer 3, 13 und 14. Ich warte noch ein bisschen, dass ihr das aufschlagen könnt und mitlesen könnt und dann zitiere ich das. Trotz religiöser Bemühungen, trotz fast bis an die Perfektion grenzenden religiösen Handlungen, sagt er in 3,13 und 14, ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Das lehnt sich an Psalm 5, Vers 10 an. Dann geht es weiter, Otterngift ist unter ihren Lippen. Das lehnt sich im Psalm 140, Vers 4 an. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Da ist wieder ein Querverweis auf Psalm 10, Vers 7. Also ich mach's nochmal. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Und ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Das ist das Ergebnis eines Lebens trotz langer, perfektionistischer, religiöser Übungen. Es verändert den Menschen nicht. Das Innere bleibt so, wie es ist. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Also sie sprechen etwas aus und belehren andere, geben sogenannte Weisungen aus an andere. Aber was kommt dabei raus? Nur der Tod. Sie belehren andere, und das Ergebnis ist der Tod, beziehungsweise der Tod einer toten Religion. Und da können wir die Juden, aber auch die religiösen Menschen nehmen. Es ist nichts anderes. Das, was da versucht wird, den Menschen weiterzugeben, hat kein Leben in sich. Und Leute, die aus der Religion kamen, die ist vielleicht nicht ganz so perfekt wie die Pharisäer und Sadduzäer oder was es da alle gibt, praktiziert haben, wie zum Beispiel der Petrus. In dem Moment, wo er auf Jesus trifft, merkt er sofort den Unterschied. Als Jesus die Menschen herausfordert, ihn als Brot des Lebens anzuerkennen, da heißt es im Neuen Testament, dass viele ihm von dem Zeitpunkt nicht mehr folgten. Das, was er da gesagt hat, war zu radikal. Er ist jetzt das Brot des Lebens und nicht das heilige Manna, was noch irgendwo in der Bundeslade war, in einem Krug und versteckt, im Tempel liegend, er jetzt und nicht das, was sie fast angebetet hätten, wie eine Reliquie, wenn sie es gedurft hätten, hätten sie es wahrscheinlich gemacht. Und dann fragt er die anderen Jünger, oder er fragt seine Jünger, viele sind weggegangen. Und ihr, wollt ihr jetzt auch weggehen? Und dann sagt Petrus, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des Lebens. Im Vergleich, was von dir kommt, ist alles andere tot. Wir merken jetzt die Lebendigkeit deines Wortes in unserem Herzen. Du hast Worte des Lebens. Und Jesus sagt es selbst an einer Stelle, die Worte, die ich zu euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Mit mir als Person, mit mir als Lehre, als das, was ich euch gebe, kommt jetzt das Leben. Alles andere bringt den religiösen Tod. Der Vorwurf geht weiter. Verse 15 bis 17. Ihre Füße sind schnell, um Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Ich lese mal aus Jesaja, Kapitel 59, die Verse 7 und 8. Als Parallelstelle. Da teilt uns Jesaja mit, so wie Paulus einige Jahrhunderte später, fast in gleichem Atemzug, fast in gleicher Wortwahl. Ihre Füße laufen zum Bösen und sie sind schnell dabei, unschuldiges Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Unheilsgedanken, auf ihren Wegen wohnt Verderben und Schaden. Sie kennen den Weg des Friedens nicht. Unrecht ist auf ihren Pfaden. Sie gehen auf krummen Wegen und wer ihnen folgt, hat keinen Frieden. Der Weg der religiösen Juden in ihrer Perfektion, die schauen natürlich auch immer auf andere, die nicht so perfekt sind wie sie oder anders sind, so wie sie, ist ein Weg voller Blut. Und das ist der Weg des religiösen Menschen überhaupt. Es ist der Weg voller Blut. Sie haben die Propheten getötet, zwei Stellen dazu. Jesus zitiert eine Stelle aus dem Alten Testament in Matthäus 23. Stephanus hält es ihnen bei seiner Steinigung vor in Apostelgeschichte 7. Und Jesus, den Weg des Friedens, kennen sie nicht. Und wenn wir uns die Kirchengeschichte ansehen, ist das immer wieder das Gleiche. Da haben wir es zwar nicht mit Juden zu tun, sondern mit perfektionistisch-religiösen Christen. Ich sage perfektionistisch-religiös, nicht wiedergeborene Christen. Ja? Und überall da, wo diese tote, perfektionistische Religion auf die Spitze getrieben wurde und auf geistliches Leben traf, gab es Krieg. Der größte Feind des geistlichen Menschen ist eigentlich nicht der Gottlose, sondern der Religiöse. Ich möchte das mal an einem Beispiel illustrieren. Frage, mit wem hatte David letztendlich mehr Probleme? Mit dem gottlosen, mächtigen, kampferprobten Goliath oder mit dem so religiösen, irgendwo im Alten Testament zu Hause seienden Saul? Sehen wir das? Saul war ein religiöser Mensch. David war ein geistlicher Mensch. Als David, der geistliche Mensch, auf Goliath traf, da hat es nur einen Steinwurf gebraucht und die Sache war erledigt. Mit Saul gibt es kapitellange Auseinandersetzungen. Immer und immer wieder. Der Mann nach dem Herzen Gottes und Saul ein Mann, den man mit dem religiösen Menschen am besten vergleichen kann. Übrigens, zu der Goliath-Geschichte gibt es eine interessante Anekdote. David ging ja zu dem Bach hin, als der Riese sich vor ihm aufbäumte, nahm seine Schleuder, sammelte 5 Steine, legte einen Stein in die Zwille und schoss den ab. Ne? Das kennen wir alle noch aus der Sonntagsschule. Also ein Stein und dann fiel der auf den Boden, der Goliath. Aber es heißt vorher im Alten Testament, dass David 5 Steine geholt hat. Aber er hat nur einen verbraucht. Und irgendwo in den Geschlechtsregistern habe ich gelesen, Goliath hatte noch 4 Brüder. Der Rest ist Fantasie. Ihre Füße eilen Blut zu vergießen, auf ihrem Wegen ist lauter Schaden und Jammer, und den Weg des Friedens, den kennen sie gar nicht. Und jetzt das Letzte, das muss ein Schlag ins Gesicht für sie gewesen sein, Paulus schreibt, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen, bei uns. Wir, die wir den ganzen Tag mit Gott zu tun haben, du schreibst uns, wir fürchten dich nicht. Wir fürchten Gott nicht, Psalm 36, Vers 2 sagt, es sind die Übeltäter auf gottloses Treiben im Grund ihres Herzens. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Was will Paulus damit ausdrücken? Keine Gottesfurcht? Das ist eigentlich der abstruseste Vorwurf, den Paulus ihnen hier macht. Sie hatten auch optische Dokumentationen ihrer Ehrfurcht vor Gott. Sie hatten bestimmte Stellungsübungen, Knieübungen. Sie haben mit dem Boden auf dem Angesicht gelegen, also mit dem Angesicht auf dem Boden gelegen, nicht so rum. Ne? Wenn der hohe Priester in die Stiftshütte oder in den Tempel gegangen ist, dann hat er sich so ausgestreckt vor Gott. Das sah alles sehr, sehr demütig aus. Und Paulus wagt es ihnen zu sagen, es ist keine Gottesfurcht vor ihnen. Er bringt zum Ausdruck, was er damit meint. Ihr fürchtet eure Regeln, aber nicht Gott. Ihr fürchtet eure Regeln nicht einhalten zu können. Da legt ihr großen Wert drauf, alles genau zu beachten. Aber Gottesfurcht ist nicht bei euch. Alles, was ihr vorher gemacht habt, drückt das aus, zeigt das. Wer gottesfürchtig ist, der läuft keinem Propheten hinterher, um ihn zu steinigen. Der sieht in ihm den Wert des Lebens. Der kann vielleicht sagen, ja, du bist ein bisschen anders drauf wie ich, aber du bist mein Mitbruder, alttestamentlich. Das war alles nicht da. Keine Gottesfurcht. Ihre Regeln waren wichtiger als die Furcht vor Gott. Und auch im neutestamentlichen Bereich haben wir vielleicht ein Beispiel dazu. Du gehst in eine konservative Gemeinde. Es wird etwas gesungen, es wird etwas vorgetragen von einer Musikgruppe. Oder vielleicht von einem Chor, Chöre gibt es kaum noch, ist egal, ich möchte überhaupt keine Wertung vornehmen. Aber du stehst dann da und erhebst deine Hände. Und sofort springt einer auf, mach das nicht. Und du sagst, wieso nicht? Das macht man hier nicht, das ist charismatisch. Hier. Das Verbot, die Hände im Gottesdienst zu erheben, wenn einen etwas berührt oder wenn man Gott feiern will. Das ist eine Regel. Aber das ist nicht Neues Testament. 1. Timotheus 2 sagt, ich will, dass die Männer an allen Orten heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Das heißt nicht, dass jeder das jetzt unbedingt muss. Und wie weit das ausgedehnt werden muss auf andere, ist für mich jetzt auch nicht ganz klar. Aber auf keinen Fall darf das kritisiert werden. Und wer das kritisiert, der darf nicht sagen, hier ist eine gottesfürchtige Gemeinde und hier macht man das nicht, sondern es ist genau das Gegenteil. Da wird die Regel mehr gefürchtet als Gott. Also so ein Schein davon geht hinein bis in unsere heutige Zeit. Im Alten Testament gibt es ganz, ganz viele Parallelen und ich bin wieder bei David. Als die Bundeslade zurückkam, da tanzte David vor der Bundeslade. Der Ausdruck seiner Freude, weil das Zeichen der Gegenwart Gottes zurückgekommen ist. Und das alttestamentliche Zeichen der Gegenwart Gottes war eben diese Truhe. Ja, in dieser Truhe waren die 10 Gebote, also die Steintafel, die Mose erneuert hat. In dieser Truhe war der Stock von Aaron, der geblüht hat, und ein Krug mit dem Manna. Und dann kam der Deckel drauf, ich will das jetzt nicht zu sehr in die Einzelheiten ausführen, selbst was auf dem Deckel war, hat noch irgendwelche Bedeutungen, auch auf Christus hinweisend. Aber zumindest war diese Truhe das Zeichen der Gegenwart Gottes. Die Philister hatten sie mal mitgenommen, da gab es richtig Stress im Tempel Dagons mit der Truhe und jetzt war sie wieder zurück. Und weil sie wieder zurückkam, freute sich David, dass er vor der Bundeslade getanzt hat. Das war ein Ausdruck seines Herzens. Das war eine spontane Reaktion des Heiligen Geistes, einfach die pure Freude über das. Jetzt seht ihr, Volk Israel, Gott ist noch unter uns und er dokumentiert das durch die Rückkehr dieser Truhe, dieser Bundeslade. Als aber seine Frau, die damalige Frau Davids, ihn aus dem Fenster beobachtete, da verachtete sie in ihm in ihrem Herzen, heißt es. Und sie konnte kein Kind gebären, heißt es. Da sehen wir schon, auf was es Gott angekommen ist. Nicht auf die sture Einhaltung irgendwelcher Formen, sondern der spontane Ausdruck des Herzens. Und das findet Gott, das findet Paulus einfach nicht bei den Juden. Deswegen dieser harte Vorwurf. Sie fürchten ihre Regeln, aber nicht Gott, weil sie oft das Wichtigste im Gebot, nämlich die Nächstenliebe, aufgrund ihrer Regeln außer Acht lassen. Einhalten. Perfektionismus. Es muss alles so laufen, wie wir uns das vorstellen, wie wir das nach unseren Regeln aufgestellt haben, wo wir meinen, das kommt alles aus dem Gesetz Gottes, vieles davon war hinzugedichtet, aber der Mensch, der war erstmal unwichtig im Vergleich dazu. Schon in Hiob wird das deutlich. Ich lese aus Hiob 6, Vers 14, da sagt Hiob: Wer die Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Ist das eine interessante Verbindung? Gottes Furcht steht in direkter Verbindung mit Nächstenliebe. Würde man so gar nicht meinen. Wenn man, sagen wir mal, ohne Länge drüber nachzudenken, jemanden fragen würde, was ist Gottes Furcht, dann würde man, angenommen, man hätte jetzt nicht die Zeit, lange darüber nachzudenken, dann würde man sagen, naja, Gottes Furcht ist so, alles richtig machen, nicht sündigen, nicht lasch, nicht flapsig sein in der Gegenwart Gottes, keine Volksbibel lesen und so weiter. Ja, das würde uns vielleicht im ersten Moment einfallen. Vielleicht. Aber hier ist eine Verbindung zwischen Nächstenliebe. Ich lese es nochmal. Wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Nicht geübte Nächstenliebe ist Auslassung von Gottes Furcht. Und wir werden im Neuen Testament das noch viel deutlicher sehen, diese Verbindung zwischen Liebe und dem Zusammenhalt oder dem Zusammenwirken von Gottes Furcht. Also, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen, sie haben nichts verstanden, das Gesetz kann sie nicht retten. Aber sie meinen, sie wären auf dem richtigen Weg. Und wenn ich jetzt den Bogen schlage zu falsch verstandener neutestamentlicher Frömmigkeit, Leute, die quasi die Anweisungen des Neuen Testamentes gesetzlich handhaben, das haben wir uns im April genau angeschaut, die sagen, ich halte die Anweisungen des Neuen Testamentes nicht, weil ich gerettet worden bin aus Dankbarkeit, sondern um dadurch gerettet zu werden, die machen im Prinzip nur mit anderen Inhalten genau das Gleiche. Sie bauen sich so viele Rituale und Traditionen in ihren gottesdienstlichen Betrieb ein und halten sich daran fest, in der Meinung, Gott dadurch zu gefallen. Wolfgang Hagen, einer aus euren Reihen, Baptist aus Lager, der hat mal Folgendes gesagt: Die ganz konservativen Gemeinden meinen, sie wären auf dem schmalen Weg, weil sie durch ihre Regeln den Eindruck haben, Gott zu folgen. Aber in Wirklichkeit sind sie auf dem breiten Weg. Sie haben sich den breiten Weg mit Traditionen rechts und links nur so zugestellt, dass sie meinen, es wäre der schmale. Zitat Ende. Ich musste lange drüber nachdenken. Vers 19 und 20. Ja, das sollte eher kommen. Okay. Irgendwas nicht so abgespeichert, wie es sein muss. Vers 19 und 20. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind. Damit allem der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil, Vers 20, kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und ich würde hinzufügen, Klammer auf, aber nicht Erlösung von der Sünde. Keiner kann durch die Werke des Gesetzes des Gesetzes des Alten Bundes oder sagen wir falsch verstandene christliche rituelle Liturgien und Übungen gerecht werden. Juden können also ihre schlimme Lage sogar an dem von ihnen so geliebten Gesetz erkennen. Selbst das Gesetz, was sie einhalten, sagt ihnen, ihr könnt mich eigentlich nicht einhalten. Ich will euch nur zeigen, dass ihr es nicht könnt. Der Schrei der Erlösung, den will Gott hören. Warum ruft ihr es nicht aus? Das darf aber jetzt nicht zum Schluss den Schluss zulassen, dass das Gesetz am Versagen der Juden schuld ist. Ja, das Gesetz hat die Juden ja dahin gebracht, so zu leben, wie sie jetzt leben. Eigentlich ist ja das Gesetz schuld. Ne? Nein. Das Gesetz ist nicht in der Lage, die Kräfte im Menschen zu entfachen, die den Maßstab Gottes erreichen. Dazu bedarf es einer anderen Kraft. Das Gesetz bringt diese Kräfte nicht in Bewegung. Aller Ansporn, den es auslöst, führt letztendlich nur zu diesem einen Ziel, zu verstehen, dass man daran scheitert. Es kann nicht gerecht machen. Das Gesetz kann keinen gerecht machen. Aber es zeigt jedem seine Ungerechtigkeit auf. Seine Fehler, seine Verdammnis, seine Verlorenheit. Und es will, dass der Mensch, der mit dem Gesetz umgeht oder versucht es zu halten, zu der Erkenntnis kommt, ich bin nicht religiös genug, um Gottes Ansprüchen zu genügen. Ich brauche die Kraft Gottes selbst, um ihm zu gefallen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin die Kraft Gottes. Nehmt mich. Und alles ist geklärt. Und dazu waren sie zu stolz. Ich brauche keinen anderen. Ich brauche diesen Zimmermannssohn aus Nazareth nicht. Ich kriege das selber hin. Okay, bis jetzt habe ich es vielleicht nicht geschafft. Jetzt ist Jesus auf der Bildfläche erschienen, zwischen 30 und 33. Und was war dann die Konsequenz nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung? Die haben es nochmal wieder verschärft und haben es immer noch nicht verstanden. Und aus Folge dessen finden wir dann das, was wir gestern Abend gehört haben. Dann kam diese Decke, dann kam diese Unfähigkeit, das, was von Christus kommt, noch zu erkennen. Und die restlichen Kapitel des Römerbriefes werden ausführlich darauf eingehen. Ich fasse zusammen. Der Vorzug der Juden, Paulus spricht hier von einem Vorzug, den sie uns gegenüber haben, zeigt sich in der Fähigkeit, das Heil zu erkennen, aber nicht das Heil zu ererben. Es zeigt sich in der Heilserkennbarkeit, aber nicht in der Heilswirksamkeit. Und hier sind sie auf der gleichen Stufe wie die Heiden. Sündig. Es bleibt dabei. Die religiösen Riten haben nicht die Kraft, die Sünde im Leben eines Menschen zu deaktivieren. Das geht nicht. Das kann nur einer. Das nächste. Der religiöse Forschungsdrang des Juden führte ihn aber trotz aller Bemühungen nicht zur Gotteserkenntnis, weil er ihn nicht dazu brachte, am Gesetz irre zu werden. Einfach mal zuzugeben, ich kann es nicht halten, um Gott zu gefallen, brauche ich einen anderen, das kriegte er nicht über die Lippen. Und deswegen sagte Jesus dem Nikodemus auch in Johannes 3, du bist ein Lehrer in Israel und hast das noch nicht verstanden, dass du es gar nicht schaffst. Wenn ich dir jetzt sage, du müsstest eigentlich nochmal von Neuem geboren werden, finde ich bei dir da keine Zustimmung. Stößt das nicht auf einen längst in dir vorhandenen Schrei, warum höre ich von dir nicht? Ja, genau das ist es. Ich als Lehrer Israels, als einer der Haupttheologen, als einer der Top-Theologen, ich schaffe es nicht. Nikodemus, warum sagst du es nicht? Die Religiosität des Juden, und wir können auch Klammer auf und Klammer zumachen, des religiösen, christlichen Perfektionisten, ich drücke es mal so aus, führt ihn nicht zur Erlösung. Weil diese Religiosität eben nicht heilswirkend ist. Heilswirkend ist nur eine Tat, der Tod und die Auferstehung Jesu. Nur die Anerkennung dieser Tat bringt das Heil. Nichts anderes, gar nichts anderes. Nur ein bedingungsloses Ja zur eigenen Schlechtigkeit. Ein bedingungsloses Ja, dass die Bemühungen ins Leere verlaufen und ein bedingungsloses Ja dazu,
was Christus getan hat.
Nur das führt zur Rettung. Dass die Juden in diesem Dilemma waren, liegt nicht am Gesetz. Es hatte nie die Absicht, den Menschen gerecht zu machen, sondern es kam, um ihm seine Ungerechtigkeit aufzuzeigen. Bis dahin, jetzt machen wir eine Pause, eine kleine Pause von 10 Minuten, und dann werden wir uns mit den letzten 11 Versen aus dem 3. Kapitel beschäftigen. So, geht weiter. Ich muss eure Konzentrationsfähigkeit noch einmal ein bisschen herausfordern und auch steigern, weil ich keine PowerPoint-Folie habe für den Rest. Das lag daran, dass man mir einen guten Wecker gegeben hat. Und die Weckzeit war auch richtig eingestellt, aber die Uhrzeit nicht. Ich dachte, oh, es ist ja erst 5 Uhr, jetzt hast du noch ein paar Stunden Zeit, und dann war es aber schon fast 6:30. Ne? Also ich habe die Weckzeit richtig eingestellt, aber die Uhrzeit nicht. Nicht, dass ihr meint, im Kreis Lippe, da ist die Sommerzeit nochmal 2 Stunden zurück. Okay, Römer 3, Vers 21 und 22. Paulus schreibt: Nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, ihr werdet durch das Gesetz nicht gerecht, aber die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist in eurem eigenen Gesetz, was ihr fast auswendig könnt, eigentlich schon deutlich geworden. Und dann sagt er im Vers 22, ich rede vor der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Christus Jesus, zu allen, die glauben. Damit bringt Paulus zum Ausdruck, dass das Gesetz nicht gerecht macht, aber derjenige, der gerecht macht, nämlich Christus, schon im Gesetz auftaucht. Man könnte Psalm 22 lesen. Man könnte Jesaja 53 lesen und viele einzelne Stellen, die ihn, den kommenden Christus, bezeugen. Also das, was vor Gott Gültigkeit hat, nämlich der Glaube an Christus, das wird schon durch das Gesetz bezeugt. Nämlich der Glaube an etwas, was über die eigene Leistung hinausgeht. Derjenige, der sich richtig mit dem Gesetz des Alten Testamentes beschäftigt und versucht, danach zu leben, und ein offenes Herz für Gott hat, kommt irgendwann an den Punkt, ich kann den Anforderungen Gottes nicht entsprechen. Ich brauche Gottes Hilfe. Und die Hilfe ist gekommen durch Christus. Und wer mit so einem offenen Herzen an die Sache herangeht, wird Christus als den, der ihnen hilft, auch als solchen erkennen. Und jetzt wiederholt er quasi in den Versen 22 bis 24 nochmal das, was er vorhin schon gesagt hat. Es gibt hier keinen Unterschied. Es gibt hier keinen mit einer Sonderstellung. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht durch seine Gnade, die deutlich wird in der Erlösung, die durch Jesus Christus gekommen ist. Das heißt, im Ursprung hat Gott der Menschheit einen großen Ruhm bereitgestellt. Gott will die Menschheit veredeln. Gott will die Menschheit rühmen. Und der Ruhm, den Gott der Menschheit zugedacht hat, ist die Herrlichkeit. Ist das nicht wunderbar? Gott hat in allem, was er gemacht hat, nie an sich gedacht. Nur so gefragt, braucht Gott einen Planeten namens Erde? Brauche er eigentlich gar nicht. Wenn er im Paradies sitzt, wo auch immer das ist und wie auch immer das sein wird, werden gleich noch einige Verse, die so eine Randerscheinung davon illustrieren, betrachten. Aber wozu braucht Gott eine Erde? Gar nicht. Aber wir. Deswegen hat er sie so gebaut, wie sie ist. Deswegen hat er das Luftgemisch mit den Anteilen von Stickstoff und Sauerstoff so zusammengesetzt, damit wir atmen können. Braucht Gott Früchte? Braucht er nicht. Er hat die schönsten Früchte geschaffen, weltweit, überall sind sie zu sehen. Im Paradies waren sie noch perfekt, jetzt ist das nicht mehr ganz so, aber es ist immer noch gut genug. Aber das braucht Gott nicht. Nur wir brauchen sie für unsere Nahrung. Wir brauchen Baumwolle, um uns zu kleiden. Ja? Und die Nicht-Vegetarier brauchen Tiere, um sie zu essen. Ja? Das braucht Gott alles nicht. Immer wenn Gott irgendetwas gemacht hat, liest den Schöpfungsbericht, dann hat er das gemacht wegen uns. Und dann heißt es irgendwann mal, er hat den Palast gemacht. Er hat die Herrlichkeit gemacht. Und würde man ja denken, naja, das ist eines Königs der Könige auch angemessen und würdig. Ein Thron, Engel, Herrlichkeit, unvorstellbare Schönheit. Aber was sagt 1. Korinther 2, Vers 9? Was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat, was kein Herz sich jemals vorgestellt hat, das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben, nicht für sich. Wow. Den Himmel, den er gemacht hat, hat er für uns gemacht. Und ganz spitzfindig formuliert könnte man dann eigentlich sagen, Gott bräuchte ihn eigentlich gar nicht. Wozu braucht er goldene Gassen oder so? Ne? Weil diese Umschreibungen, die dafür hergenommen werden, um das zu illustrieren. Ne? Wozu braucht er das? Eigentlich bräuchte er es nicht, aber er hat es für dich gemacht. Für die, die ihn lieben. Und der Himmel ist sein größtes Werk. Jemand hat mal gesagt, wenn Gott nach 6 Schöpfungstagen die paradiesische Erde schon so perfekt und so schön gemacht hat, wie schön muss dann erst der Himmel sein, nachdem, wo er über 2000 Jahre schon dran baut. Als Jesus gesagt hat, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn sie fertig ist, nehme ich euch dahin. Ne? Nur für uns. Aber jetzt heißt es, sie sind allesamt Sünder und ermangeln dieses Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das heißt, der Mensch hat die Schönheit des Himmels durch seine Sünde verspielt. Diesen Ruhm der Menschheit, den Gott der Menschheit zugedacht hat, wurde durch die Sünde wieder entadelt und die Herrlichkeit wurde aufs Spiel gesetzt. Ja, da lassen diese sogenannten verständlichen Übersetzungen diese Wahrheit meistens aus, aber genau das ist der Punkt. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den Gott ihnen zugedacht hat. Wir haben in 1. Korinther 2, Vers 9, das habe ich vorhin zitiert, wir haben 2. Korinther, das können wir selber mal gucken, hier, 12, Vers 4, da finden wir Folgendes, dann mach aber auch, so. Paulus wurde entrückt bis in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Oder wenn er den Himmel beschreibt, ich habe die Verstelle aus 1. Korinther 2, Vers 9 vorhin zitiert, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat, was kein menschliches Herz sich vorstellen kann, dann fehlen ihm einfach die Worte, um die Herrlichkeit dieses Himmels zu beschreiben. Ein Mann, der Griechisch, der Lateinisch, der Aramäisch und der Hebräisch sprechen konnte, dann bleibt die Sprache weg. Das gibt's für euch. Aber sie ermangeln des Ruhmes, den Gott ihnen zugedacht hat. Vers 23. So wie der Mensch gelebt hat, ist er nicht qualifiziert für diese Form von Herrlichkeit. Es ist also eine Neuqualifikation möglich. Aber diese Neuqualifikation für das Paradies geschieht nicht aufgrund von Eigenleistung oder aufgrund von Verdienste, sondern durch die Leistung dessen, der am Kreuz für uns gestorben ist. Durch die Annahme der Gnade. Und Gnade wird nicht verdient, sondern Gnade wird angenommen. Gnade ist nicht das Resultat eines Verdienstes, sondern Gnade ist ein Geschenk, was man annehmen muss. Und oft ist der Mensch sich zu schade, etwas anzunehmen. Das kann ich doch jetzt nicht annehmen. Aber Gnade ist ein Geschenk. Und Gott bietet das Geschenk der Gnade diesem verzweifelten Menschen an, der einfach merkt, es geht so nicht weiter. Ich komme durch meine religiösen Leistungen nicht zum Ziel. Ja, ich schenke dir die Gnade. Nimm sie einfach an. Ich muss doch was dafür tun. Das merken wir auch immer wieder in evangelistischen Gesprächen. Wenn wir draußen sind, nicht nur bei den Bikern, sondern in den Fußgängerzonen, überall. Wie so einfach ist es? Einfach Buße tun, Gott annehmen und dann habe ich die Eintrittskarte zum Himmel. Kann doch nicht sein. Doch, es Es ist das Einzigste. Und wenn man im Gegensatz dazu aber sagt, nein, das kann nicht sein, ich muss Gott irgendetwas beweisen, beleidigt man diesen Geber der Gnade. Religiöse Bemühungen mit dem Ziel, dadurch gerettet zu werden, ist eine Beleidigung für Gott. Das Gute, was ich tue, wird in den Augen Gottes eine Beleidigung. Wie kommt das? Stell dir mal Folgendes vor. Bald ist Weihnachten, 24. Dezember, gibt Bescherung. Du hast ein Kind, packst die Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Das Kind kommt, sieht die Geschenke, sagt, für mich? Ja, heute ist Weihnachten, ist für dich. Ja, was muss ich dafür tun? Hä? Wie für tun? Das ist Weihnachten, das ist mein Geschenk an dich. Das ist nicht das Produkt einer Leistung, weil du bis zum 23.12. artig warst, ist das das Ergebnis. Ne? Es ist einfach so, Weihnachten gibt es Geschenke. Bei Geburtstag gibt es Geschenke. Du musst sie einfach nehmen, nichts dafür tun. Oder stell dir mal vor, du heiratest und dein Ehepartner sagt beim Ehegelöbnis, ja, ich will. Und du sagst, ja, was muss ich dafür tun? Hä? Da merkt man, das hat man irgendwas nicht verstanden. Ne? Da ist irgendwas nicht kapiert worden. Ne? Da ist irgendwas im Herzen nicht da, was da sein müsste. Und deswegen ist das für Gott eine Beleidigung. Wie enttäuschend wäre es für Gott, wenn wir zu seinem Lösegeld, 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, noch etwas beisteuern wollten. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19 möchte ich mal lesen. Da ist es. Ich warte noch ein bisschen, bis ihr das aufgeschlagen habt. Jetzt auch, wenn wir keine PowerPoint haben, ist es besser, dann das auch mitzulesen. Ein bisschen mehr Zeit. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das ist der Preis, den Gott bezahlt hat. Für unsere Erlösung hat er einen Preis bezahlt. Und das ist das teuerste und wertvollste Material, was es im Universum gibt. Nicht Diamanten irgendwo aus Südafrika, die er irgendwo aus der Tiefe geholt hat, wertvoll genug. Nicht eine kilometerlange Goldader, die er irgendwo aus dem Berg herausgezogen hat, wertvoll genug. Sondern noch mehr wert ist das Blut seines Sohnes, genau, was er für unsere Schuld vergossen hat. Und wenn man dem noch etwas beisteuern will, dann ist das eine Beleidigung. Wie, reicht das etwa nicht aus? Ich habe das teuerste Material genommen, um dich freizukaufen, was es gibt, den wertvollsten Preis bezahlt und du willst sagen, durch deine eigene Leistung, das reicht nicht aus. Das bringt man nämlich damit zum Ausdruck. Das, was ich getan habe, reicht nicht aus. Und darum sind die religiösen Bemühungen, wenn sie das Ziel haben, sich seine Herrlichkeit oder seine Erlösung zu verdienen, Gott gegenüber eine Beleidigung. Und jetzt kommt er in den Versen 24 und 25 aus Römer 3. Genau, blätter das da auch auf Jesus zu sprechen. Römer 3, 25 und 26. Diesen Jesus hat Gott für den Glauben hingestellt, sagt Luther 84. Das finde ich bemerkenswert, dass er gerade diese Worte benutzt. Jesus wurde hingestellt, nämlich als er am Kreuz hing und als man das aufgerichtet hat. Da stand er da, zwar hängend in der Luft, aber das Kreuz mit ihm wurde hingestellt. Finde ich, kommt in keiner Übersetzung so zum Ausdruck wie hier in dieser Luther 84. Also, diesen Jesus hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, zur Zeit seiner Geduld, jetzt ist es in Bezug auf die Zeit des Gesetzes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und den gerecht macht, der an ihn glaubt. Also, Gott hat Jesus mit unseren Sünden ans Kreuz geheftet, und dadurch die Sünden in früherer Zeit vergeben. Jetzt sagt er also Folgendes: Es sind nicht eure rituellen Übungen, nicht einmal eure Opfer, die eure Schuld vergeben, sondern was euch damals eure Sünde bedeckt hat, ist geschehen, weil später Christus sterben wird. Also ein religiöser Jude, ein Lehrer des Alten Testamentes, müsste hier durchdrehen, müsste hier schäumen. Was sagst du da? Was fällt dir ein? Erst kritisierst du unsere religiösen Übungen und unseren religiösen Perfektionismus und jetzt bringst du zum Ausdruck, dass nicht einmal die Opfer, die wir damals gebracht haben, Vergebung bewirkt haben. Weil du sagst ja hier in 3 Vers 26, dass die Kreuzestat deines Sohnes oder dass die Kreuzestat von Jesus Christus schon die Sünden der früheren Zeiten, also hineinreichend bis ins Alte Testament, gelöscht hat. Das muss man sich mal vorstellen. Warum ist es so? David spricht immer wieder, und leider habe ich die Stelle nicht, ich reiche sie euch heute Abend noch nach, in den Psalmen. Er sagt in einem Bußpsalm, es könnte Psalm 32 sein, ich gucke aber gleich erstmal nochmal nach. Ich zitiere jetzt nur mal den Wortlaut und liefere euch dann die Stelle mit, wenn ich sie auf die Schnelle finde. Er sagt: Wohl dem, dem seine Sünden vergeben sind, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, dem die Sünde bedeckt ist. Ich gucke gleich mal nach, ob es Psalm 33, Vers 4 oder 5 ist. Du kannst mal gucken, ob es stimmt. Das Problem ist immer, die Bibel ist durch den Heiligen Geist eingegeben, aber Kapitel und Versangaben wurden später hinzugefügt. Deswegen ist das nicht im Unterbewusstsein. Aber es hat 32 ist richtig. Ne? So, dann machen wir das mal. Das ist gut, dass wir hier ein bisschen genau vorgehen. Ich gehe jetzt nochmal auf Psalm 32, 5, ist das richtig? 1, okay. Okay, nochmal. Psalm 32, Vers 1 und 2. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Punkt. Die Sünde ist vergeben. In Form von Bedeckung. Das heißt, das Opferblut der alttestamentlichen Tiere vergab die Sünde, indem sie die Sünde zudeckte. Was wissen wir aber über das Blut des Lammes? Das Blut des Lammes deckt jede Sünde zu. Steht das da oder steht da etwas anders? Was steht da? Ha! Das Blut des Opferlammes, das am Kreuz gestorben ist, reinigt von aller Sünde. Das heißt, der Alttestamentler hatte Sündenvergebung in Form von Bedeckung. Der Neutestamentler hat Sündenvergebung in Form von Reinigung. Und das ist etwas ganz anderes. Wenn ich auf dem Wohnzimmertisch, weil ich meine Hausaufgaben nicht am Schreibtisch mache, sondern im Wohnzimmer, was ich eigentlich nicht sollte, einen riesengroßen Tintenfleck verursache, kann ich den unkenntlich machen, indem ich die Tischdecke drüber ziehe, ne? Ihr ahnt schon, das spricht jemand aus Erfahrung. Ich sag jetzt nicht, was danach kam und wie es alles war. Aber, naja. Es ist aber etwas anderes, wenn ich den Tintenfleck mit Tintenkiller wegbekomme. Und das ist der Unterschied. Die Opfer des Alten Testamentes erwirkten eine Vergebung in Form von Bedeckung. Aber als Christus gestorben ist, haben alle die, die diese Opfer in dieser Hinsicht gebracht haben, Vergebung bekommen, weil dieses Blut reinigt. Und das in dieser Art und Weise adressiert Paulus hier an die Alttestamentler. Eure Sündenvergebung, die ihr ja auch hattet, war aber damals nur eine Sündenvergebung in Hinsicht von Bedeckung. Hier kommt einer, der sie auslöscht, der sie wegnimmt. Weil das Opfer fehlerlos war, weil das Opfer ohne Tadel war, weil das Opfer gehorsam war. Das ist der große Unterschied zwischen den alttestamentlichen Opfern und dem Opfer des einen, der am Kreuz gestorben ist. Gott hat, so drückt es Vers 25 aus, oder Vers 26, da sagt Gott, indem er die Sünden, die früher begangen worden sind, in der Zeit seiner Geduld nicht zugerechnet hat. So, das klingt so wie, naja, ihr habt gesündigt und wir schaffen uns jetzt eine Zwischenlösung, die zumindest die Schuld vergibt, indem wir eine Decke drüber ziehen. Jetzt aber kommt Christus. Und zusammengefasst heißt das so, Gott hat großzügig über die vergangenen Sünden hinweggesehen und auch oft, was das Gesetz auch fordert, die angemessene Bestrafung ausgelassen, die auf das Gesetz, also die das Gesetz auf entsprechende Sünden fordert. Gott war großzügig, indem er gesagt hat, für eine gewisse Zeit reicht mir das aus, dass die Sünden vergeben werden. Wir bedecken sie einfach mit dem Opferblut. Das eigentliche Blut, was sie reinigt, kommt erst noch. Aber naja, wir würden heute sprichwörtlich sagen, wir lassen hier mal fünfe gerade sein. Aber das Gleiche mit dem fünfe gerade sein lassen, hat er auch auf Bestrafung angewendet, die eigentlich das Gesetz hätte fordern müssen. Nehmen wir mal das Beispiel von David. David hat Ehebruch begangen. Was hat das Gesetz eigentlich auf Ehebruch eingefordert? Die Todesstrafe. David wurde bestraft, aber viel milder. Gott kommt zu David und sagt, such dir eine aus. Drei Strafen stelle ich dir vor. Die Todesstrafe war nicht dabei. Allein die Tatsache, dass er jetzt noch die Wahl hatte, na, ich nehme lieber, was in meinen Augen das Einfachste für mich ist, hat er so nicht gemacht, so leicht hat er es sich nicht gemacht. Aber das zeigt, dass Gott hier hinweggesehen hat. Gott tat dies, oder sagen wir mal, Gott war großzügiger als die vom Gesetz geforderte Strafe, weil die Forderung des Gesetzes sowieso nicht seinem Gerechtigkeitsanspruch genügt. Das Gesetz fordert auf Ehebruch Todesstrafe. Aber eigentlich hätte es nur eine Strafe darauf geben müssen. Das ist Verdammnis. Selbst das Gesetz war hier noch milder. Und selbst die mildere Form des Gesetzes hat Gott noch ausgelassen. Und Gott tat dies, weil er dadurch den Unterschied zum vollbrachten Opfer in Christus richtig herausstellen wollte. Dass sowohl seinem Anspruch in der Bestrafung des Sünders als auch in der Heiligmachung des Glaubens genügt. Christus ist den Tod gestorben, den wir alle hätten sterben müssen. Und nur durch ihn werden wir heilig und werden wir gerecht. Durch das Gesetz ist das nicht möglich. Deswegen hat er in früheren Zeiten, so wie es Vers 26 hier zum Ausdruck bringt, hin und wieder mal darüber hinweggesehen. Und wenn ihr das alles wisst, was ich euch jetzt geschildert habe, so adressiert es Paulus an die Juden, wo bleibt nun das Rühmen? Vers 27 und 28, Römer 3, Vers 27 und 28, vielleicht bringst du uns mal die Folie, dann können wir das mitlesen. Ich lese mal. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Kann man sich dessen rühmen? Nein. Sondern durch das Gesetz des Glaubens. Und so stellen wir abschließend fest, oder so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, und zwar allein durch Glauben. Paulus wiederholt sich zum x-ten Mal. Immer wieder und immer wieder sagt er ihnen das. Ne? Er schreibt an einer Stelle, dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe, macht mich nur umso gewisser und verdrießt mich nicht, dass ihr das endlich versteht. Weil dies der Weg der Erlösung ist, Glauben an das, was Christus getan hat, ist jeder Eigenruhm über die Leistung gesetzlicher Frömmigkeit völlig überflüssig. Der neue Bund des Glaubens oder das Gesetz des Glaubens, nicht das rituelle Gesetz des Alten Testamentes, erkennt nur die Zustimmung in die Leistung Christi an. Es hat mal ein Bibellehrer vor einigen Jahren eine hypothetische Frage gestellt. Und die hypothetische Frage lautet, wenn du in den Himmel kommst, und vor Gott stehst. Was erklärst du ihm, warum er dich reinlässt? Was? Also wenn du vor der Tür des Himmels stehst und Gott will dich reinlassen und irgendein Engel fragt dich, warum soll ich dich einlassen? Was sagst du dann? Da gibt es nur eine Antwort. Weil Jesus Christus für meine Sünde gestorben ist und ich das als einziges für mein Leben anerkenne. Ja? Im alten Heidelberger Katechismus drückt man es so aus. Was ist dein einzigster Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich nicht mein, sondern meines Heilandes erkauftes Eigentum bin. Boah, ist das ein Satz. Es ist kein Satz, wenn man den runterleiert, wenn man das machen muss. Aber wenn man auf den Inhalt eingeht, dann hat das so viel Druck. Nicht mein Eigentum, nicht meine Leistung, sondern meines Heilandes Blut erkauftes Eigentum bin. Dann öffnet sich die Tür, wenn das eine Herzenseinstellung ist. Nur wenn ich dieser Leistung zustimme, bin ich gerecht. Und nur das ist auch die Triebfeder für Lobpreis. Das hast du getan. Triebfeder für Lobpreis ist nicht, oh, ich muss mal wieder so ein bisschen in Stimmung kommen, hey, wir machen ein bisschen Lobpreis. Das ist ein Sonderbonus, den Gott dann schenkt, die Stimmung, die dadurch erzeugt wird. Aber das ist der eigentliche Antrieb. Jesus, das hast du getan. Das hast du für mich gemacht. Schumacher sagt, ich zitiere, es wird vom Menschen, damit er gerecht wird, nicht ein einziges Werk gefordert. Sicherlich sollen sich als Frucht der Gerechtigkeit dann auch gute Werke und ein guter Lebenswandel zeigen. Die Erlangung dieser Gerechtigkeit geschieht aber ohne ein einziges Werk des Menschen, ohne Zutun des Fleisches und des Gesetzes, das an den Menschen noch irgendeine Forderung stellt. Nur die Anerkennung dieses Werkes gibt dir die Erlösung. Gib dir den Heiligen Geist. Gib dir den neuen Menschen. Römer 3, 29 und 30. Ist Gott allein ein Gott der Juden? Ja, ist er nicht auch ein Gott der Heiden? Ja, gewiss. Auch der Heiden. Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht, die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Diese Zustimmung in diesen Tatbestand nur durch Glaube allein. Juden wie Heiden, religiös Privilegierte oder religiös Unterentwickelte aus der Sicht dessen, der ihn ausspricht, diesen Satz. Diese Zustimmung demontiert jedes, sich für besser halten. Gott ist auch der Gott der Heiden. Wenn diese diesem Opfer zustimmen, denn er ist Gott, der Gott allen Fleisches. Es gibt keine Besseren vor Gott. Keine Juden, die irgendwie besser wären vor Gott. Keine kirchlich-religiösen, christlich-religiösen Perfektionisten vor Gott. Sie sind alle gleich. Das Einzige, was sie eint und was sie angenehm macht, was das Wort besser oder gut nur irgendwie von Gott her wirksam werden lässt, ist, dass sie dem zustimmen, was Jesus getan hat. Und aus Frucht daraus kommt dann die Veränderung des Wesens. Eigentlich müssen wir nochmal auf Glaubensbereitschaft und auf Gesetzesgehorsam eingehen, aber das wird zu lang. Ich möchte nur einen kurzen Stichpunkt bringen. Das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Motivation. Warum halte ich die Anforderungen Gottes? Der gesetzliche Mensch sagt, ich erhalte die Anforderungen Gottes, um dadurch gerecht zu werden. Der neutestamentliche Mensch sagt, ich halte die Anforderungen Gottes, weil ich gerettet worden bin. Aus Dankbarkeit. Der gesetzliche Mensch sagt, ich halte die Anforderungen Gottes, um Gott zu imponieren. Schau mal, was ich tue. Um irgendwie den Blick Gottes auf mich zu lenken. Der neutestamentliche Gläubige sagt, ich halte die Anforderungen Gottes, weil Gott mir imponiert in allem, was er ist und in allem, was er tut. Ich habe vor anderthalb Jahren dieses Beispiel gebracht. Selbst wenn man perfekt lebt, selbst wenn man alle Gebote hält, dann steht Gott nur da und sagt, jo, nett. Nichts Besonderes. Wie nichts Besonderes? Ich hab doch, ne? Dann habe ich das versucht mit dem Beispiel zu illustrieren. Angenommen, du fährst hier die Hauptstraße runter mit genau 50 km/h. Da vorne steht ein Polizist. Und er misst seine Geschwindigkeit und stellt auf der Pistole fest 50. Boah, da ist er aber imponiert, dass du 50 fährst, wa? Dann sagt er, hey, Oberleutnant, ich weiß nicht, welche Dienstgrade es in der Polizei gibt, komm zusammen, da fährt einer 50 und alle machen eine Party und finden da, oh toll, toll, ne? Nun rufen sie in Berlin an, hier, Bundesverdienstkreuz, ist einer 50 gefahren, oh, ne, gar nichts, sagt der Polizist, sagt der, checkt das, ja, okay, bleibt gut, dass das mal einer macht. Ne? So, das ist alles. Ne? Das imponiert Gott nicht, wenn du alles richtig machst. Was ihn imponiert ist, wenn du deine Schuld einsiehst und sagst, er ist es. Er ist meine Gerechtigkeit. Das ist das, was ihn imponiert. Jetzt kommt aber noch ein kleiner Knoten. Ich hoffe, wir kriegen den hin in aller Einfachheit, weil der nicht so leicht ist. Und zwar hat der jetzt schon mit Richtung Evangelisation etwas zu tun. Der letzte Vers im Kapitel, und zwar ist das 3, Vers 31. Nach allem, was wir jetzt gesagt haben, nach allem, wie wir das Gesetz jetzt interpretiert haben, Vers 31, heben wir denn das Gesetz jetzt auf durch den Glauben? Scheint ja so zu sein. Es scheint ja dann so die Schlussfolgerung in unseren Herzen zu entstehen. Okay, dann hören wir mit dem ganzen Ding des frommen Lebens und der religiösen Bemühungen und mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Und Paulus sagt, nee, das sei ferne. Sondern wir richten das Gesetz auf. Dann denkst du, ah, jetzt, Moment, jetzt kommen wir aber nicht mehr mit. Erst sagst du die ganze Zeit, ne? Macht nicht heilig, macht nicht gerecht, ist sogar eine Beleidigung in Gottes Augen. Und ich wollte schon gerade mich von dem Ganzen verabschieden. Jetzt sagst du mir hier, nein, wir richten es auf. Hä? Wie? Jetzt peile ich gar nichts mehr. Die ganze Zeit hast du gesagt, was du davon hältst. Und jetzt sagst du, wir sollen es noch aufrichten. Wie ist denn das gemeint? Paulus will Folgendes damit sagen. Er will durch diese Darlegung das Gesetz nicht verwerfen, weil das Gesetz ist ja von Gott. Es ist auch irgendwie gut und es entlarvt die innewohnende Sünde und es offenbart dadurch die Größe Gottes. Aber er hat sich ja vorher so ganz anders darüber ausgedrückt. Also warum will er das aufrichten? Paulus macht lediglich klar, dass nur Gott selbst in der Lage ist, uns zu erlösen und uns zu heiligen. Das Gesetz ist zu beiden Dingen nicht in der Lage. Aber er sagt, wir verwerfen es dennoch nicht, sondern wir richten es auf. Das heißt, wir werden es predigen. Und jetzt kommt die evangelistische Variante dieser Formulierung aus 3,31. Wir sind aufgefordert, nicht das Gesetz zu halten oder die Anforderungen des Neuen Testamentes zu halten, um gerettet zu werden, aber wir sind aufgefordert, es zu predigen. Und das finden wir in 1. Timotheus. Und zwar in 1. Timotheus 1, Vers 8 bis 10. Ganz wichtig. Eigentlich greifen wir jetzt schon ein bisschen vorne weg, weil wir haben heute Abend eine andere Thematik. Wir werden einen kurzen Zwischenstopp machen, den Römerbrief verlassen und uns mit Evangelistik beschäftigen, mit unserer Rolle im evangelistischen Auftrag. Wie können wir das Wort Gottes anderen Menschen weitergeben? Wie können wir das Evangelium verbreiten? Das ist die Thematik für heute Abend und wir greifen jetzt quasi schon mal da rein. 1. Timotheus 1, Vers 8 bis 10. Nach all dem, was über das Gesetz gesagt worden ist und über die Verurteilung solcher, die dadurch gerecht werden wollen, sagt Paulus jetzt hier in Römer und dann in 1. Timotheus 1, Vers 8 bis 10. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht. Weil er weiß, dass dem Gerechten, also dem Kind Gottes, kein Gesetz gegeben ist, sondern dem Ungerechten und den Ungehorsamen, den Gottlosen und den Sündern, den Heiligen, Unheiligen und den Ungeistlichen. Und jetzt wird aufgezählt, Vatermörder, Muttermörder, Totschläger, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und so weiter und so weiter. Und so noch irgendetwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist und so weiter. So, was meint ihr damit? Wir haben die Aufgabe, dass den Anspruch Gottes unverkennbar zu vermitteln. Durch das, was wir leben und durch das, was wir sagen. Damit ist Folgendes gemeint. Nicht nur der Mensch des 21. Jahrhunderts, sondern eigentlich schon immer weiß nicht, was Sünde ist. Oder sagen wir mal so, weiß nicht, dass er von der Sünde beherrscht ist. Und ihm das deutlich zu machen, brauche ich ein Mittel, um ihm das klar zu machen. Und dadurch predige ich den Anspruch Gottes, damit dem Zuhörer im Einzelgespräch oder auch in der Verkündigung klar wird, ich bin ein Sünder. Heute weiß ich mir noch nicht mal, was dieser Begriff bedeutet. Aber dadurch wird es ihm deutlich. Und indem ich das Gesetz predige, aktiviere ich das Gewissen meiner Zuhörer und bringe dadurch die versteckte Sünde ans Licht. Denn das ist das Wesen des Gesetzes, dass das Gesetz, oder das, nehmen wir ruhig die Anforderungen des Neuen Testamentes dazu, dass diese Dinge die Sünde zum Ausbruch bringen oder mich erkennen lassen. Wenn also zum Beispiel ein Mensch sagt, oh, was ist schon Sünde? Ich bin kein Sünder. Ja, okay, ein Kapitalverbrechen, das ist was ganz Schlimmes. Ne? Aber eigentlich so bin ich doch schon ganz in Ordnung. Dann brauchst du bloß die Anforderungen Gottes zitieren und dem Menschen wird das bewusst. Und du kannst natürlich 2. Mose 20 nehmen oder Galater 5. Und ich habe das schon oft so gemacht. Ich habe dann angefangen zu lesen. Ich möchte das jetzt auch mal kurz machen. Galater 5. Und zwar ab Vers, wo geht es denn so richtig schön los? Ich glaube so 19, 20 müsste es sein. 19. Stell dir einen Menschen vor, der Meinung ist, er ist kein Sünder. Ja, was ist schon Sünde? Was hält man heute für Sünde? Schlagsahne ist Sünde. Meint man zu viel davon? Oder Kapitalverbrechen? Oder für Dinge, für die man ins Gefängnis muss? Habe ich alles nicht gemacht? Also Schlussfolgerung, Erlösung von Sünde brauche ich nicht, weil ich bin ja keiner. Und dann kommt Galater 5, Vers 19. Pass mal auf. Offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht. Warst du schon mal unzüchtig? Das Wort kenne ich schon mal gar nicht und er klappt ab. Ne? Findet sich darin nicht. Okay, machen weiter. Warst du schon mal unrein? Naja gut, ich habe mir als Kind nach dem Spielen die Hände manchmal nicht gewaschen. Versteht es immer noch nicht. Ne? Warst du schon mal ausschweifend? Da fängt schon an zu dämmern, aber so richtig sind wir bei Vers 19 immer noch nicht am Ziel. Hast du schon mal Götzendienst betrieben? Kann auch noch keiner was mit anfangen? Hast du dich schon mal mit Zauberei beschäftigt und schon gehen schon die ersten Dinge los. Ne? Ja, warst du beim Jahrmarkt, beim Wahrsager gewesen? Hattest du schon mal einen Feind oder warst du irgendjemandem gegenüber schon mal feindlich gesinnt? Jo, das ist schon mal passiert in meinem Leben. Jo. Hast du schon mal Streit angezettelt? Warst du schon mal eifersüchtig? Warst du schon mal zornig? Hast du schon mal Zank angezettelt? Hast du schon mal Zwietracht hervorgerufen? Hast du schon mal Leute auf deiner Seite gezogen zu Ungunsten eines anderen? Warst du schon mal neidisch? Warst du schon mal besoffen? Hast du schon mal zu viel gegessen? Ja. Haben wir doch alle mal gemacht. Richtig. Die Bibel sagt auch, wir sind alle Sünder. Wir haben alle das schon mal gemacht. Und dann sagt dein Gegenüber, ja und? Dann sage ich, nee, ja und reicht leider hier nicht, sondern hier steht dann am Ende von Vers 21, davon habe ich euch vorausgesagt und sage es euch noch einmal voraus, die, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und jetzt liegt es an uns. Paulus sagt, wir richten das Gesetz auf und das Gesetz ist gut, wenn wir es gebrauchen. 1. Timotheus 8, Vers 10. Und dadurch aktiviere ich, das sagt Gott selbst, das Gewissen der Zuhörer und bringe dadurch die versteckte Sünde ans Licht. Ich mache dem Menschen klar, dass er Erlösung braucht, indem ich ihn mit dem Anspruch Gottes konfrontiere. 1. Korinther 4, Vers 2. 1. Korinther 4, Vers 2. Nun fordert man nicht mehr... Da habe ich irgendwas falsch. Ja. Vergiss es. Falsche Stelle, falsche Textstelle. Die Erkenntnis der innewohnenden Sünde, das Bewusstsein, vor Gott eben nicht durchzukommen, so wie man lebt, führt den Menschen dazu, wenn der Heilige Geist ihn dahin bringt, das ist ja alles eine Aufgabe des Heiligen Geistes, dass auch er um Gnade bittet. Dann brauche ich Vergebung. Und wenn man dann noch beschreibt, was die Sünde mit einem Menschen alles anstellt, dass sie einen verstrickt, dass sie einen bindet, dass sie einen befleckt. Es gibt eine ganze Liste, welche Folgen der Zerstörungsprozess der Sünde im Leben eines Menschen hat. Dann führt ihn das dazu, dass er sagt, ja, dann brauche auch ich Gnade. Das ist das Endprodukt. Heute Abend werde ich euch zeigen, wo ein Mensch überhaupt erst sein muss, um das so zu verstehen. Aber das ist damit gemeint, indem Paulus sagt, wir heben das Gesetz nicht auf, sondern wir richten es auf. Wir nehmen es als Mittel zu dem Zweck, was es immer schon war, nämlich innewohnende Sünde zu offenbaren und deutlich zu machen. Und das Schlimme heute ist, dass in Evangelisation nicht mehr über Sünde gesprochen wird. Ich kann es nicht verstehen. Jesus ist gekommen, um Sünde zu vergeben, aber man reduziert sein Kommen nur auf, du brauchst einen Freund, natürlich, du brauchst einen Begleiter, natürlich. Aber wenn ein Mensch Jesus als einen Freund annimmt und als einen Begleiter annimmt, ist er dann sein Sündenproblem los? Was macht man da? Man betrügt die Leute um ihr Errettungserlebnis, weil man das nicht sagt. Weil man die eigentliche Leistung seines Werkes, nämlich Golgatha, wo er unsere Sünde auf sich genommen hat, wo er für unsere Schuld gestorben ist, wo er den Preis für unsere Sünde bezahlt hat, verschweigt. Man betrügt die Leute um das Evangelium, wenn man es ihnen nicht sagt. Man muss es ihnen vielleicht nicht sofort sagen und man darf es ihnen auch nicht um die Ohren hauen. Aber wenn man eine Veranstaltung anberaumt mit dem Ziel, bloß ja nichts darüber sagen, dann hat man die Leute betrogen, wirklich. Dann ist es so, als würde man zum Arzt gehen und man hätte eine todbringende Krankheit und eine Erkältung und der Arzt würde nur über die Erkältung reden. Ja, Sie brauchen Nasivin. Ja, Sie brauchen eine Packung Taschentücher. Aber ich habe ja bei einer Diagnose etwas festgestellt, was lebensbedrohlich ist. Aber ich will ja meinen guten Ruf bei dem Patienten nicht verspielen. Der geht ja vielleicht zu einem anderen Arzt. Was ist das für ein Quacksalber, der sowas macht? Hey, und in der Evangelisation und hauptsächlich in der Jugendevangelisation läuft dieses Programm gerade ab. Und ich bin ein Gegner. Mögen Sie mich als konservativ verschreien oder nicht, ist es mir schnuppegal. Ich mache meinen Job. Ich fasse zusammen. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, bedarf neben dem Opfer, das Christus verbracht hat, keine hinzufügende Leistung gesetzlicher Frömmigkeit mehr. Das allein und die Anerkennung dieses Opfers reicht. Und mehr soll auch nicht sein, dass Gott mich gerecht spricht. Denn Gnade wird nicht verdient, sondern sie wird angenommen. Sie kommt zu mir als ein Geschenk und ich nehme sie dankbar in Empfang, ohne dieses Zusatzversprechen. Ja, dafür muss ich jetzt aber noch was leisten. Das beleidigt Gott. Das Gesetz konnte bezüglich der Bestrafung des Sünders weder dessen Heiligmachung noch dem Anspruch Gottes genügen. Das wird nur durch das Opfer Christi erreicht und deutlich. Der Tod am Kreuz ist die gerechte Strafe für jede Sünde und nur die. Und das, was durch das Kreuz möglich wird, ist das einzigste Mittel, um einen Menschen heilig zu machen. Weil das, was uns heilig macht, das ist nicht in uns. In mir ist nichts Gutes, sagt Paulus, sondern das kommt, in den Christus in uns hineinkommt. Christus in euch, Kolosser 1, 27, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und als letztes, obwohl das Gesetz bei oberflächlicher Betrachtung hier im Römer 3 so schlecht wegkommt, soll es dennoch aufgerichtet werden. Wir haben die Aufgabe, die Anforderungen Gottes wie ein Mahnmal aufzustellen, um den Menschen deutlich zu machen, ihr seid schuldig vor Gott, ihr seid sündig, aber hier ist die Lösung. Jesus, der eure Schuld vergibt. Gott segne euch. Dankeschön. Amen.